bei natürlichen Strahlern, also sind ja thermische Strahler. Und der Mensch ist an das thermische Spektrum optimal angepasst. Und wenn man jetzt bei diesen Infrarotsaunen sich anguckt, das ist dann zum Beispiel Infrarot A, Infrarot B und Infrarot C eine Mischung. Und da ist ja immer auch spürbare Wärme mit im Spiel. Und wenn ich einen thermischen Strahler habe, dann dient bei dem thermischen Strahler die Wärme, wenn sie zur Hitzeempfindung wird, als limitierender Faktor. Das heißt, wenn es zu heiß wird, dann höre ich automatisch auf. Dann schwitze ich zu stark, dann wird es mir unangenehm.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wie du richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Healthy Show. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit Dr. Alexander Wunsch. Für die, die den ersten Teil nicht gehört oder geschaut haben, geht nochmal eine Episode zurück oder guckt auf YouTube. Dort findet ihr das gesamte Interview, wo wir sozusagen vor allem die Grundlagen des Lichts und aber auch den Effekt der Photobiomodulation im Detail betrachten. Im heutigen zweiten Teil des Interviews geht es vor allem um das Thema Nahinfrarot. Nahinfrarot finden wir im Sonnenlicht, finden wir oft in der Natur, finden wir aber auch in der Industrie oder natürlich auch in Infrarotkabinen oder Rotlichttherapiegeräten. Es hat sehr viele gesundheitliche Wirkungen oder bringt sehr viele gesundheitliche Wirkungen mit sich, wird aber sozusagen aus einigen Kreisen auch als eher skeptisch oder kritisch betrachtet. Wir werden genau diese Balance besprechen, Dr. Alexander Wunsch und ich im heutigen Podcast. Dr. Alexander Wunsch ist Arzt seit vielen Jahren, Experte in Bezug auf Licht, wo wahrscheinlich einer der führenden Experten in Deutschland, sozusagen auch Buchautor und tritt auch als Redner auf. Und da ist er sehr, sehr gut qualifiziert, um diese Themen mit mir in der Tiefe zu betrachten. Von daher viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews und gebt uns gerne Feedback, wenn ihr weitere Fragen habt.
Was den wenigsten Menschen irgendwie im Zusammenhang mit dem Licht so richtig einleuchtet, ist, dass die Überdosierung problematischer ist, als wenn man zu wenig dosiert hat. Wenn ich jetzt im Restaurant ein Essen vorgesetzt krieg, wo einfach nur ein bisschen zu viel Salz drin ist, dann war's das. Das kann man in dem Sinn nicht mehr reparieren. Versalzenes Essen ist ungenießbar. Und das leuchtet jedem ein. Wenn zu wenig Salz drin ist, mein Gott, dann kann ich es trotzdem essen. Ja, wenn ich bei jemandem eingeladen bin, der unter Bluthochdruck leidet, da wird dann halt salzarm gekocht, dann geht es aber trotzdem problemlos. Wenn mich jetzt aber jemand zwingen würde, ein versalzenes Essen hinunterzuwürgen, hätte ich nicht nur ein Problem, was meine Empfindungen anbetrifft, sondern es könnte sogar gefährlich werden für meine Körperfunktionen. Und mit dem Sonnenlicht ist es halt ganz genauso oder mit dem Licht überhaupt. Die richtige Dosis ist zentral wichtig. Und da kann man halt einfach sagen, der Photobiomodulationsbereich, das ist der gutmütigste Bereich. Denn zu überdosieren, da muss man sich wirklich anstrengen. Aber es gibt zum Beispiel, es gab einen Forscher in der Hautklinik in Zürich in den 1930er Jahren, der Professor Guido Miescher, der hat genau das untersucht. Wie viel weißes Licht erträgt die Haut, bevor sie Probleme kriegt? Wie viel Nahinfrarotlicht erträgt die Haut, bevor sie Probleme kriegt? Und der hat halt festgestellt, wenn man Also der Körper lässt praktisch alle Wellenlängen, die ihm nicht schaden, auch sehr tief rein. Und die schädlichen Wellenlängen, die zum Beispiel die Zellfunktion dann empfindlich stören könnten, die werden praktisch in den äußeren Hautschichten zurückgehalten. Also UV-Strahlung würde ja die Zellkerne zum Beispiel bedrohen, also fängt der Körper das mit Zellen, mit Keratinozyten, wo dann die Zellkerne schon abgebaut sind, in den obersten Hautschichten ab. Und das, was rein darf, was tief rein darf, das ist quasi unschädlich. Wenn ich das aber dann überdosiere, dann kommt es in der Tiefe zu Verbrennungen, auf die das Gewebe überhaupt nicht eingerichtet ist. Das heißt also, Nahinfrarot ist das unschädlichste im ganzen Strahlungsbereich eigentlich, in dem Bereich der optischen Strahlung. Wenn ich es aber dann doch überdosiere, dann macht es so hartnäckige Verbrennungen, dass der Körper damit ein halbes Jahr beschäftigt ist, das wieder komplett auszuheilen. Weil halt diese tiefen Gewebeschichten gar nicht für die Reparatur solcher Strahlungsschäden eingerichtet ist, weil das normalerweise in der Natur gar nicht vorkommt.
Aber also wenn man jetzt sozusagen Rotlicht, hast du ja sozusagen schon gesagt, das ist eigentlich ziemlich schwierig, ne, dass man das überhaupt überdosiert. Und ich glaube, wahrscheinlich macht man 10, 20, wenn es hochkommt, vielleicht 25 Minuten. Ich glaube, irgendwann hat man auch was Besseres zu tun und die Vorteile sind ja auch nicht mehr da. Aber ich glaube, auch in so einer Infrarotsauna wird ja sozusagen mal zum kleinen Teil auch Nahinfrarot noch hinzugegeben. Man redet ja auch gerne über dieses Vollspektrum. Da sitzt man dann effektiv wahrscheinlich 30, vielleicht 35, vielleicht 40 Minuten drin. Denn meistens sind die Strahler aber auch in einem höheren Abstand als bei der Photobiomodulation. Also ist es da überhaupt möglich, dass man das überdosiert?
Also bei natürlichen Strahlungsspektren ist die Gefahr einer Überdosierung relativ gering. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich das Sonnenlicht nehme und den UV-Bereich nicht ausfilter durch Sonnenschutz, dann kriege ich schon das erste Mal, wo ich es übertreibe, einen Denkzettel, weil eine Stunde mit der ungeschützten Haut in die Äquatorialsonne und ich kriege so einen Sonnenbrand, das merke ich mir. Dass ich das nächste Mal mich vor der Sonne schütze. Wenn ich jetzt halt den UV-Bereich wegnehme durch Sonnencreme, dann kann ich tatsächlich länger in der Sonne bleiben, als meiner Haut gut tut. Mhm. Und für den langwelligen Bereich gilt es ähnlich. Bei natürlichen Strahlern, also sind ja thermische Strahler. Und der Mensch ist an das thermische Spektrum optimal angepasst. Und wenn man jetzt bei diesen Infrarotsaunen sich anguckt, das ist dann zum Beispiel Infrarot A, Infrarot B und Infrarot C, eine Mischung. Und da ist ja immer auch spürbare Wärme mit im Spiel.
Ja.
Und wenn ich einen thermischen Strahler habe, dann dient bei dem thermischen Strahler die Wärme, wenn sie zur Hitzeempfindung wird, als limitierender Faktor. Das heißt, wenn es zu heiß wird, dann höre ich automatisch auf. Dann schwitze ich zu stark, dann wird es mir unangenehm. Deswegen bleiben halt nur die Hardheads, zum Beispiel auch in der finnischen Sauna mit 100 Grad. Das ist also ein normaler Mensch hat einfach nach 8 Minuten irgendwie den Kanal voll. Und sowas Ähnliches gilt halt auch für die Strahler, die halt bei den Infrarotsaunen verwendet werden. Und da ist es auch wieder ein Rückgriff in die Geschichte. Also man kann hier andersrum argumentieren oder von hinten argumentieren. Die Lichtforscher haben eben mit diesen Infrarotstrahlern natürlich experimentiert und wussten auch seit Kellogg seine Lichtbäder Kabinen gebaut hat und die er in Europa so in den 20er Jahren oder sagen wir mal im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts extrem populär waren, wusste man halt, dass diese Strahlung, diese thermische Strahlung zum Beispiel Schwitzen hervorruft, und zwar schneller als sehr langwelliges Licht, das also diese leuchtenden Infrarotstrahlen, so hat man das damals genannt, physiologisch positive Effekte haben, bei sehr vielen Stoffwechselerkrankungen zum Beispiel eingesetzt wurden und so populär waren, dass die Ärzteschaft auf die Barrikaden ist, weil sie Angst gehabt haben, dass ihnen die Patienten wegbleiben. Und jetzt hat man natürlich versucht, größere Eindringtiefen zu erreichen und hat dann die thermischen Strahler kombiniert mit Wasserküvetten. Das heißt, man hat diese normale, von Infrarotlampen stammende Strahlung durch Wasserschichten durchgeführt und hat damit dann alles, was jetzt langwelliger als 1500 Nanometer ist, zunehmend weggefiltert. Und damit hat man dann hauptsächlich das Nahinfrarot als Reststrahlung gehabt. Und das wiederum erzeugt kaum diese Hitzeempfindung und dadurch konnte man länger anwenden und dann auch in der Tiefe höhere Dosierungen erreichen. Also das ist History und teilweise gibt es ja auch heute noch die Hydrosan zum Beispiel, die eben auch wassergefiltertes Infrarot A verwendet. Und daraus kann man jetzt einfach im Umkehrschluss sagen, solange ich keine Wasserfilterung verwende, sondern thermische Strahler, so wie sie eben physikalisch gebaut sind, verwende, ist immer ein automatischer Schutz eingebaut, der in dem Moment, wenn es zu heiß wird auf der Haut, signalisiert, jetzt wird es auch für die tieferen Schichten im Gewebe eine zu starke Herausforderung. Und deswegen ist im Prinzip, solange man keinen Alkohol oder keine schmerzstillenden Medikamente zu sich nimmt und auch nicht einschläft, solange man also mit vollem Bewusstsein dabei ist, hat man immer durch die Hitzeentstehung oder durch zu starke Wärme eine Warnung vor einer eventuellen Überdosierung.
Der Körper schon genial, ne? Dass wir für verschiedene genetische Programme eingebaut haben und also weil wir nie Gedanken drüber gemacht, aber es ist natürlich phänomenal, ne? Also ja, einfach. Was ich sozusagen so schade finde, ist, dass dieses Thema halt oft entweder zu kurz betrachtet wird oder einfach diffamiert wird, muss man ja, glaube ich, sagen, ne? Auch von dieser Hygieneindustrie, was du vorhin sozusagen mitgeteilt hast. Und da hatte ich jetzt nochmal so die Frage, du hast ja vorhin schon auch skizziert, dass du davon ausgehst, dass wir in der Zukunft einen chronischen Nahinfrarot- oder kurzwelligeren Lichtmangel haben werden. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Was wären die Konsequenzen, wenn deine Hypothese eintrifft?
Also da ist jetzt einfach nochmal Stress im kurzwelligen Bereich, Gewebestress im kurzwelligen Bereich und Regeneration im langwelligen Bereich. Und solange das in einem ausgeglichenen Verhältnis steht, haben wir die besten Voraussetzungen. Aber wenn die Regeneration zu kurz kommt, dann bedeutet es letzten Endes, dass die Degeneration überhand nimmt. Nahinfrarotmangel nach meiner Überzeugung führt zum Beispiel verstärkt zu solchen Problemen wie der altersbedingten Makuladegeneration. Wenn ich zum Beispiel auf diese intrinsische, also körpereigene Bildung von Antioxidantien verzichte, weil ich meine Haut vor Nahinfrarot schütze zum Beispiel, dann kommt es eben zu stärkeren Hautschäden durch kurzwellige Strahlung, weil halt die Reparatur zu kurz kommt. Wir werden durch diesen Nahinfrarotmangel zum Beispiel mehr aktinische Keratosen sehen. Wir werden dadurch, dass zum Beispiel Fenster, solche Klimafenster im UVA-Bereich fast 80%, bis zu 80% der Originalstrahlungsbestrahlungsstärke hinterm Fenster noch durchlassen, aber die Reparaturstrahlung quasi weggefiltert wird, haben wir eine Verschiebung in Richtung verstärktem Hautstress. Und da jeder hat oder viele haben vielleicht auch schon mal dieses Foto von dem Lastwagenfahrer gesehen, der so in den 60ern, also in seinen 60er Lebensjahren ist und auf der einen Seite ist die Haut total zerfurcht und auf der anderen Seite altersgemäß. Und der ist halt quasi dadurch, dass durch die Seitenscheibe immer auf die eine Gesichtshälfte das Sonnenlicht oder Tageslicht durch die Scheibe gefiltert auf die Haut getroffen ist, hat er halt eine massive Hautalterung erfahren. Und das sind solche degenerativen Effekte, also Hautalterung, aktinische Keratosen, vielleicht auch weißer oder heller Hautkrebs, der ja in der Präventionsmedizin eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also gerade jetzt, wenn wir in die Kosmetikindustrie gehen, wenn wir uns überlegen, wie die WHO mit den Sonnenempfehlungen, Sonnenexpositionsempfehlungen umgeht, was sie da für eine Strategie fährt, dann heißt es ja im Prinzip immer vor Sonne schützen, keinen Sonnenbrand, aber zum Beispiel die Fenster, die heute in Häusern verbaut werden, die machen eigentlich, sie machen keinen Sonnenbrand, lassen aber sehr viel UVA durch. Das heißt, ich kriege kein Warnsignal, ich kriege keinen Sonnenbrand, aber ich kriege fast die volle Breitseite im UVA-Bereich, der eben für Hautalterung bei Überdosierung sehr wohl verantwortlich ist. Und durch die hohen Sauerstoffradikale, die auch vorhin in der Rosskurve schon mal angesprochen waren, kann es natürlich auch zu Zellschädigungen kommen, die dann in Richtung einer Malignität gehen, also in Richtung Hautkrebs. Immer, wir reden immer über Effekte von, ich sage es jetzt mal deftig, kastrierten Spektren. In der Natur würde so eine lange Exposition, wie wir es hinter Fensterscheiben im Auto oder im Büro oder so haben, ja gar nicht vorkommen, weil dort immer der UVB-Anteil mit dabei ist, der uns durch Hautrötung und Schmerzen danach, nach einer Überdosierung, einen Denkzettel verpasst, der verhindert, dass wir weitermachen mit diesem unvernünftigen Verhalten. Also Fensterscheiben verschieben eben das Ganze in Richtung verstärkte Hautalterung, Zellschäden und so. Und wenn dann die Reparatur durch den Infrarotmangel zu kurz kommt, sind das dann die Gefahren. Insgesamt im Organismus haben wir halt dann auch, gerade jetzt was zum Beispiel die Eindringtiefe der Strahlung anbetrifft, es gibt systemische Effekte, wenn also Nahinfrarotlicht oder kaltes Rotlicht und Nahinfrarotlicht auf das Kapillarbett trifft. Wir haben etwa ein Drittel unseres 20% oder so bis vielleicht 30% des Blutes ist bei gut durchbluteter Haut in der Außenschicht, in der Haut drin. Das kann bei einem extremen Sonnenbrand bis zu 2/3 des gesamten Blutes werden. Und da wird's dann zum Beispiel auch lebensgefährlich. Und deswegen hat unser Körper Mechanismen entwickelt, das Blut dann auch wieder zurückzudrücken, wenn zu viel in der äußeren Haut ist. Aber unter Normalbedingungen, wenn jetzt Nahinfrarotlicht auf die Hautoberfläche trifft, stimuliert das Licht die Energiegewinnung in den Zellen im Blut, allerdings nicht in den roten Blutkörperchen, sondern in den Immunzellen und in den Thrombozyten. Thrombozyten, das sind die kleinen Blutplättchen, die enthalten nämlich Mitochondrien. Und wir haben halt viel, viel mehr Blutplättchen als rote Blutkörperchen, als weiße Blutkörperchen. Das heißt, die größte Population im Blut sind die Thrombozyten. Die haben Mitochondrien drin und wenn wir die Thrombozyten stimulieren, dann werfen die vermehrt auch ATP aus. Und das trägt dann zum Beispiel zu solchen systemischen Effekten bei, wenn jemand jetzt also einen zellulären Energiemangel hat im ganzen Körper, kann die Bestrahlung mit Nahinfrarot hier Abhilfe schaffen.
Spannend. Also letztendlich erschaffen wir uns damit ja selber eine Art Teufelskreis, ne? Weil ich glaube, wir haben ja noch nicht so richtig über Vitamin D gesprochen und ich glaube, da läuft uns halt auch so ein bisschen die Zeit weg, aber auch das ist ja letztendlich essentiell. Wenn wir es jetzt aber, weißt du, durch einen chronischen Nahinfrarotmangel nicht schaffen, dass wir eigentlich genug eigene Resilienz haben, um überhaupt diese lange Exposition ohne Sonnenmilch zu haben, damit wir genug Vitamin D produzieren, bewegen wir uns ja sehr gefährlich in so eine Abwärtsspiralrichtung. Ne? Und ich glaube, das ist ja das, was du auch als Warnung so ein bisschen einfach nach außen kommunizierst. Ne?
Ja, wobei halt bei, sagen wir mal, um einen Vitamin-D-Mangel auszugleichen, das hat ja der Michael Hollick zum Beispiel sehr gut erforscht, einer der renommiertesten und am meisten zitierten Vitamin-D-Forscher sicherlich, dass im Prinzip 20 Minuten, also sagen wir mal 10 Minuten pro Körperseite zur Mittagszeit, da wo man eigentlich erzählt bekommt, man soll nicht in die Sonne gehen. Wenn ich da 10 Minuten in die Sonne gehe, mit nackter Haut, möglichst großflächig, dann riskiere ich keinen Sonnenbrand. Also für die allermeisten Menschen gilt es. Das sind jetzt immer wieder so Sachen, wenn jetzt jemand zum Beispiel grüne Augen, rote Haare, keltischer Hauttyp, das sind Menschen, die profitieren in der Sonne nicht. Die haben eine andere Form von Melanin, das erzeugt sogar selber verstärkt Sauerstoffradikale, die fühlen sich im Sonnenlicht unwohl. Also muss man solche Empfehlungen immer mit gewissen Einschränkungen verstehen. Aber wer sich halt in der Sonne wohlfühlt und wer weiß, wie seine Haut reagiert, ich empfehle zum Beispiel, dass man 3 Minuten zur Mittagszeit, mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, das ist bei uns, wenn Sommerzeit ist, halt nicht um 12, sondern um 1 Uhr, wenn man da 3 Minuten mit nackter Haut in die Sonne geht und dann wieder rausgeht und sich abends befragt, spüre ich jetzt was von der Sonne, irgendwie kribbeln oder ist die Haut vielleicht sogar ein bisschen gerötet, dann weiß ich, das war vielleicht zu viel. Aber wenn ich nichts davon spüre, dann kann ich am nächsten Tag 5 Minuten in die Sonne gehen und kann das zum Beispiel bis 10, 15 Minuten hochfahren pro Körperseite. Dann habe ich auf jeden Fall einem Vitamin-D-Mangel vorgebeugt. Und zum Beispiel muss man sich aus meiner Sicht auch fragen, sind denn diese extrem hohen Vitamin-D-Vorgaben, die man immer wieder mal auch findet, sind die überhaupt sinnvoll, ganzjährig? Weil Vitamin D ist ein saisonales Stresshormon auch und sollte natürlicherweise im Sommer höher sein als im Winter. Man sollte zwar einen Vitamin-D-Mangel versuchen auszugleichen und einen schweren Vitamin-D-Mangel sowieso, aber wenn man auch nur 5 bis 10 Minuten in die Sonne geht, und zwar mittags um 1, wenn sie den höchsten Anteil an UVB-Strahlung hat, dann wird man normalerweise auch keinen Vitamin-D-Mangel entwickeln.
Ja, so leben wir nur heutzutage nicht mehr, ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
So leben wir heutzutage nicht mehr. Wir leben rund ums Jahr bei 20 Grad Raumtemperatur. Wir leben meistens nicht draußen. Wir leben meistens in einer Art und Weise, dass wir nicht mittags um 1 für 10 oder 20 Minuten in die Sonne gehen können. Ich habe zum Beispiel für einen Sonnenbankhersteller große Studien auch geleitet, wo wir Vitamin D im Blut gemessen haben. Und was man sagen kann aus diesen Ergebnissen, ist, dass zum Beispiel solche Hybridgeräte, die eben nicht nur UV, sondern auch Rotlicht mit erzeugen, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben trotzdem einen Vitamin D-Mangel verhindern kann, wenn man zum Beispiel zweimal im Monat oder dreimal im Monat für 10 oder 12 Minuten so ein Gerät benutzt. Und es ist zwar in der Wissenschaft heute noch umstritten, aber alles spricht eigentlich dafür, dass das Vitamin D, was über die Haut gebildet wird, eine ganz andere Qualität hat als das Vitamin D, was man als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Also das hat zum Beispiel mit dem Debinding Protein und so weiter zu tun. Das ist wirklich eine sehr komplizierte, komplexe Angelegenheit, die auch wieder individuell reguliert ist, und zwar hoch reguliert ist, also in hohem Maße reguliert ist. Und deswegen sind hier auch Pauschalaussagen immer ein bisschen schwierig.
Ja, verstehe ich.
Ach. Ja. Es gibt zum Beispiel Studien aus dem skandinavischen Bereich, die eben zeigen, dass zu wenig Vitamin D und auch zu viel Vitamin D im Blut jeweils dann ein Risikofaktor für bestimmte Krankheitsbilder darstellt. Und da liegt, also ich persönlich guck mir halt, wenn ich jemanden diesbezüglich berate, mal seine Haut an, also den Hauttyp zum Beispiel. Und jemand mit einem dunkleren Hauttyp, der braucht vermutlich mehr Vitamin D auch oder fährt mit einem höheren Vitamin D-Spiegel besser als jemand mit einem keltischen Hauttyp. Mhm. Also Fitzpatrick Hauttyp 1 ist wahrscheinlich über Generationen hinweg an niedrigeren Vitamin D-Spiegel optimal adaptiert. Und da könnte es sogar sein, dass zu hohe Konzentrationen wiederum eher negative Effekte nach sich ziehen. Also Moderation, moderat an die Sache heranzugehen, das ist eigentlich meine Maxime, die ich da präferiere.
Ich finde, die Dosis macht das Gift, trifft sehr gut, ne? Weil ich glaube, es gibt so viele Sachen im Alltag, die einfach in Maßen super wichtig und super gesund sind, aber wenn man sie überdosiert, einfach schädlich und auch tot bedeuten kann, ne? Sauna, Eisbad, das ist ja das, worin ich mich umtreibe, aber genauso UV-Licht, auch das im hohen Maße oder auch zum geringen Maße bringt immer Risiken mit sich. Und daher ist das, glaube ich, eine tolle Maxime. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen oder eben gerade, dass ihr sozusagen an diesem Vitamin-D-Gerät gearbeitet habt. Ich habe nochmal so ein bisschen, also mein Verständnisproblem ist, vieles von dem Lichtwissen basieren wir ja sozusagen darauf, wie wir eigentlich mal in der Natur gelebt haben. Weil sozusagen so sind wir ja evolutionsbedingt an dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Mhm. Dann haben wir aber, glaube ich, schon auch gemeinsam konkludiert, dass einfach das Leben heute einfach anders abläuft. Job, Familie, Stress, wir bewegen und ne, wir sind keine Hunter and Gatherer mehr, wie man so schön sagt, also Jäger und Sammler, sondern wir sind auch einfach arbeitende Bevölkerung in einer Industrienation. Hat es denn denselben Wirkungsgrad oder ist es überhaupt möglich, diese selben Frequenzen, die wir in der Natur finden, sei es Infrarotlicht, sei es Nahinfrarot, sei es UVB, UVA, haben die denselben Wirkungsgrad, wenn wir die künstlich erzeugen, sei es in Form von LED, sei es in Form von Lasern, oder gibt es da vielleicht auch eine Komponente, wo wir sagen, naja, das Optimum ist eigentlich immer die Natur und diese ganzen Hilfsmittel, ne, die vielleicht aufgrund der Lichterfindung oder auch die Rotlichttherapie, die erfunden wurde oder jetzt auch produziert wird, sind das nur Hilfsmittel, die aber nicht nah genug am Optimum eigentlich dran sind?
Also die Natur kann es mit Sicherheit am besten. Allerdings der Techniker glaubt immer, er könnte es besser. Und es ist dann zum Thema Energieeffizienz. In dem Moment, wo ich halt, also wie man in der Lichtbiologie vorgeht, man hat einen bestimmten Prozess, sagen wir zum Beispiel die Vitamin-D-Bildung, dann gucke ich mir das Aktionsspektrum an, das messe ich, also bei welchen Wellenlängen und bei welchen Dosierungen habe ich die höchste Vitamin-D-Bildung. Dann habe ich das Aktionsspektrum dieser photobiologischen, photosynthetischen Reaktion. Und dann kommt der Techniker und sagt so, und jetzt suchen wir eine, also ich meine jetzt nicht Ingenieure, sondern einfach mal ganz global Techniker und sagt, jetzt suchen wir die Lichtquelle, die quasi die gesamte Energie nur innerhalb dieses Aktionsspektrums, innerhalb dieser Kurve abgibt. Und dann ist er glücklich, weil dann hat er das energieeffizienteste geschaffen für diesen Prozess. Vergisst aber dabei häufig, dass zum Beispiel Begleitstrahlung, wie sie in der Natur eben vorkommen, dass die ganz andere zusätzliche Effekte noch bringt, die den Körper zum Beispiel warnen. Also wenn das UVB weggenommen wird, riskiere ich halt eine Überdosierung des restlichen Sonnenlichts, weil der Sonnenbrand wegfällt. Wenn ich die Wärme wegnehme, dann riskiere ich eine Überdosierung des restlichen sichtbaren Lichts zum Beispiel, weil da keine Warnung mehr da ist. Also zum Beispiel LEDs ermöglichen uns halt so hell zu machen, dass wir früher ins Schwitzen gekommen wären, wenn wir dieselbe Helligkeit mit Glühlampen erzeugt hätten. Jetzt haben wir also Kunstlichtquellen, die es heller machen können und es ist trotzdem komfortabel scheinbar für uns. Aber mit Licht fürs Auge zum Beispiel ist es ähnlich wie mit der Musik für die Ohren. Wenn ich also zu laute Musik zu lange auf die Ohren kriege, dann schädige ich damit meine Ohren. Also zu laute Musik macht langfristig taub. Zu helles Licht macht langfristig blind. Und wenn man halt an diesen Spektren rumspielt, dann riskiert man unter Umständen Effekte, die man niemals erwartet hätte auf den ersten Blick. Und das natürliche Licht, und da sehe ich jetzt also wirklich nicht einen Strand irgendwo in der Südseeinsel, weil es ist für die meisten von uns halt kein natürliches Licht. Und ich glaube, dass Menschen, die dort seit Generationen leben, keinesfalls sich an den Strand knallen, sondern eher sich ein bewaldetes oder belaubtes Gebiet suchen und dann sich dort aufhalten unter einer Pflanzendecke. Und im Wald, wenn ich eine geschlossene Blätterdecke habe, brauche ich auch keinen Sonnenbrand zu befürchten. Der wird sich nicht einstellen, weil das Chlorophyll so effektiv die UV-Strahlung wegfiltert, dass da im Prinzip keine Gefahr besteht. Also das Sonnenlicht selber ist auch nochmal, es ist ja ein Informationsträger, nicht nur was zum Beispiel die Jahreszeiten anbetrifft, was die Tageszeiten anbetrifft, sondern auch das Binnenspektrum des Sonnenlichts mit den Fraunhofer-Linien, wo wir also Lichtdruck- und Lichtsogzonen haben, die sogar ganz bestimmten chemischen Elementen zuzuordnen sind. Das wird jetzt zwar ein bisschen weit führen, aber einfach mal für einen kurzen Sneak Preview. Da steckt noch viel mehr drin, als viele Fotobiologen heute anerkennen würden. Es ist bis heute nicht möglich, Sonnenlicht vollständig, so wie es in der Natur ist, zu simulieren. Und mein Ratschlag ist eben primum nil nocere. Also zuallererst keinen Schaden herbeiführen. Und das heißt zum Beispiel, wenn jetzt in der Beleuchtungstechnik sogenanntes human-centric lighting propagiert wird, wo ich halt durch die Erhöhung der Lichtpegel und durch die Erhöhung des Blauanteils zum Beispiel die Produktivität steigern kann, dann ist das schon wieder ein Eingriff, der nicht für alle Menschen gut ist. Im Prinzip wahrscheinlich für die wenigsten, weil ein hoher Blauanteil und eine hohe Lichtintensität draußen im Tageslicht bedeutet halt, ich bin sowieso aktiv. Ich bilde zwar Stresshormone als Abwehrmaßnahme, auch für die Haut zum Beispiel, aber ich bewege mich auch. Ich arbeite die Stresshormone wieder ab. Wenn jemand jetzt eben in seinem Büro mit solchem Stresslicht, also stimulierendem, blau angereichertem Licht sitzt. Die Mausbewegungen oder die Tastaturbedienung erzeugt nicht so viel motorische Aktivität, dass Stresshormone dabei abgebaut werden. Deswegen ist hier mein Rat, man sollte für die Kunstlichtanwendung so hormonell neutrales Licht wie möglich verwenden, was eben nicht stimuliert zum Beispiel, was eben nicht blau angereichert ist, was eben nicht 2000 Lux erreicht oder sowas. Also das sind alles Konzepte, die sind meines Erachtens aus relativ kurzsichtigen Betrachtungen heraus, wo man sich auf einen bestimmten Aspekt fokussiert hat, entstanden. Teilweise auch aus einer Not heraus, weil nachdem die Lichttechnik nach energieeffizienten Lichtquellen gesucht hat, war natürlich klar, man muss die Wärme und auch den Nahinfrarotanteil wegfallen lassen. Also nimmt man Lichtquellen, die einen erhöhten Blauanteil haben, systembedingt. Und jetzt habe ich nun mal eine Lichtquelle mit erhöhtem Blauanteil und wenn ich die halt verkaufen will, dann suche ich nach Argumenten, warum das besonders gut ist. Dass aber genau solches Licht zum Beispiel Hormonstörungen macht, dass genau solches Licht die Melatoninausschüttung hindert, dass solches Licht die Netzhaut beschädigt und dass solches Licht grauen Star fördert im Laufe eines Lebens, das wird halt dann einfach mal unter den Tisch fallen gelassen. Aber für all diese Effekte, die ich gerade genannt habe, gibt es zumindest im Bereich der Basismechanismen und auch im Bereich der Zellforschung und im Bereich der Tierexperimente, so sehr die eigentlich zu verdammen sind. Aber man hat zum Beispiel schon Jahrzehnte von Erkenntnissen aus diesen Forschungsbereichen, die im Prinzip die Schädigungsmechanismen ganz klar aufzeigen. Und das Problem dabei ist halt, dass der Mensch über so hohe Anpassungskapazitäten verfügt, dass, wenn man Dinge nur relativ kurzfristig untersucht, man beim Menschen keine offensichtlichen Schäden erkennt. Zum Beispiel Blaulichtschaden im Auge wird genau für 10.000 Sekunden untersucht. Aber wenn ich von Makuladegeneration spreche, dann geht es um jahrelange Exposition. Und dass ich natürlich kein Licht auf den Markt bringen kann, das innerhalb von 10.000 Sekunden die Menschen blind macht, das ist klar. Dass aber Lichtquellen auf dem Markt sind, die halt ein Teil der Menschen nach 20, 30, 40 Jahren eben an den Rand der Blindheit, Makuladegeneration zum Beispiel, führen. Das ist der Verdacht, der für mich zum Beispiel, der ich in der Materie drin bin, bei weitem noch nicht ausgeräumt ist.
Und du hast mir irgendwann mal die Augen geöffnet, dass es sozusagen nicht nur die Lichtfrequenzen sind, also wir haben jetzt ja viel über Blaulicht zum Beispiel gesprochen, sondern ja auch die Art und Weise, wie es erzeugt wird, also Thema Wechselstrom und Gleichstrom. Und du hast mir das damals so erklärt, dass sozusagen diese Pulsierung, also wir haben die Herzfrequenz beim Wechselstrom, dass die natürlich zu einem permanenten Ein- und Auskapsen letztendlich führt, was ja auch wiederum Stress darstellt, ne? Sowohl auf der Haut als auch sozusagen über die Augen, also über das Auge, das ja auch sozusagen Licht aufnimmt. Ist das noch richtig? Ich glaube, dein Nicken habe ich gerade so interpretiert. Und warum ist sozusagen vielleicht auch diese Wechselstrom-Thematik einfach so ein Problem? Weil wir leben ja heute, also in welchem Haus findest du heute noch Gleichstrom? Ne? Es ist ja alles Wechselstrom ausgerichtet. Und das ist ja nochmal ein zusätzlicher Katalysator, glaube ich, für diese Problematik.
Das Lichtflimmern ist in den meisten Fällen technisch kein Problem, wenn ich es eliminieren möchte. Und nachdem ich bei den Frequenzen, in denen dieses Lichtflimmern auftritt, Überschneidungen habe mit Betriebsfrequenzen unseres Nervensystems, ist es eigentlich eine gute Idee, hier keine Einflussnahme durchzuführen. Also immer dann, wenn ich diese Frequenzen eliminieren kann, ist es, bin ich auf der sicheren Seite. Wenn jetzt zum Beispiel es gibt zum Beispiel Tests bei Diabetikern, da kann man mit flackerndem Licht in bestimmten Frequenzen direkt im Augenmikroskop sehen, dass sich die Weite, also die Gefäßstellung in der Netzhaut verändert. Wenn ich also durch flimmerndes Licht einen Einfluss auf die Netzhautdurchblutung nehmen kann, dann ist es besser, man hat kein flimmerndes Licht. Dann kann die Netzhaut sich nämlich so regulieren, wie sie das will oder braucht. Es gibt Untersuchungen, die zeigen zum Beispiel, dass die allgemeine Befindlichkeit irgendwo in der Größenordnung von 15-20%, also der emotionale Status, besser ist, wenn das Licht nicht flimmert. Die Produktivität ist so zwischen 8-10% höher, wenn das Licht nicht flimmert. Es gibt da also einiges auch schon an Forschung. Nur ist halt die europäische Lichtindustrie seit den 1930er Jahren davon ausgegangen, dass das Lichtflimmern nur ein Problem darstellt bei Menschen, die sowieso schon irgendwie beeinträchtigt sind. Oder in Fertigungshallen, wo ich rotierende Maschinen habe und das Licht in derselben Frequenz flimmert, wie die Maschinen sich drehen. Also eine Drehbank, die sieht aus, als würde sie stillstehen, weil da so ein Stroboskop-Effekt entsteht. Und wenn man dran fasst, ist die Hand ab, weil die Maschine sich doch gedreht hat. Also in dem Bereich hat sich die Lichtindustrie um das Lichtflimmern gekümmert. Aber ansonsten ist sie jahrzehntelang davon ausgegangen, dass es überhaupt kein Problem darstellt. Da muss man das Ganze auch noch technisch betrachten. Also die Glühlampe ist wesentlich toleranter für Wechselstrom als zum Beispiel eine Leuchtstofflampe oder eine LED. Also solange man hauptsächlich mit Glühlampen gearbeitet hat, war 50 Hertz, das sind dann 100 Wechsel in der Sekunde, tolerabel, weil der Glühfaden das weggepuffert hat.
Ja.
Da war es nicht so offensichtlich. Aber bei Leuchtstofflampen wurde es dann eben offensichtlich. Also hat man versucht, im Laufe der Zeit zum Beispiel zwei Leuchtstofflampen gegenläufig zu montieren, damit sich das irgendwie so ein bisschen kompensiert. Man hat Leuchtstoffe entwickelt, die genau eine Hundertstel Sekunde nachleuchten, um das damit auch ein bisschen rauszufiltern und so weiter. Also in der Öffentlichkeit hat man immer gesagt, es ist eh kein Problem. Hinterm Vorhang hat man aber schon an Lösungen versucht zu arbeiten, um das zu reduzieren. Mittlerweile ist es, wie gesagt, elektronisch überhaupt kein Problem mehr. Aber es ist immer ein bisschen teurer und man muss ein bisschen mehr konstruktiven oder Designaufwand bezüglich der Elektronik in Kauf nehmen. Aber realisierbar ist es problemlos. Und es gab zum Beispiel von Aldi dimmbare LEDs mit hoher Farbwiedergabe fürs Stück 5 Euro. Die sind flimmerfrei oder so gut wie flimmerfrei. Also das ist also auch keine Frage des Preises.
Ja.
Sondern da ist dann eher das Problem, dass der Hersteller das Produkt nicht zu einem höheren Preis verkauft gekriegt hat, weil es einfach eine schlechtere Energieeffizienz hat und die meisten Leute wissen eben nicht Bescheid. Das Ding liegt im Regal, ich habe Energieeffizienzklasse F und ich habe Energieeffizienzklasse A. Dann greife ich natürlich zur Energieeffizienzklasse A, habe damit das schlechte Licht, was unter Umständen auch flimmert. Und das gute Produkt bleibt in den Regalen liegen. Irgendwann kauft es jemand auf und dann wird es bei einem Discounter verschleudert, damit es eben schnell aus den Lagern wegkommt. Ja. Und je weniger halt die Menschen wissen, dass man zum Beispiel das Flimmern, dass das so ein Soft-Factor ist, ein unbewusstes. Es wird den meisten Menschen ja gar nicht bewusst, dass Licht flimmert. Ich sehe es. Aber viele Menschen sehen es nicht und viele Smartphones zum Beispiel rechnen automatisch schon das Lichtflimmern raus Weil man natürlich abends, wenn man irgendwie einen Fest hat und macht einen Film, da will man nicht flimmerndes Licht sehen. Also sind auch die Smartphones jetzt keine Garantie mehr, dass wenn die kein Flimmern zeigen, dass dann auch kein Flimmern da ist. Es gibt Messgeräte, eine ganz bekannte deutsche Firma hat ein Messgerät gehabt für, ich glaube, 3000 Euro. Das hat dann dafür gesorgt, dass die schwachen Flimmeranteile über einen Algorithmus weggerechnet wurden. Hersteller, die so ein Gerät verwendet haben, haben dann auf ihre Packung draufgeschrieben, flimmerfrei. Und wenn ich dann mit meinem simplen Messgerät nachgemessen habe, konnte ich das Flimmern sogar akustisch hörbar machen. Bei mir war halt keine Elektronik dabei und das Interesse, das Flimmern halt so fein wie möglich zu detektieren. Und bei dieser großen Firma war das Interesse halt, flimmerfrei draufschreiben zu können.
Nicht die Welt
Selbst,
leider, ne?
ja.
Spannend. Ich glaube, wir sind so ein bisschen am Ende. Ich glaube, wir können noch Stunden weiterreden. Und ich denke, wir müssen irgendwann nochmal einen zweiten Podcast machen, weil das ganze Thema Vibration, Klang haben wir, glaube ich, noch gar nicht touchiert. Und ich bin mir sicher, dass man da nochmal tiefer eintauchen kann. Aber ich finde, du hast so viele gute Impulse, so viel Wissen geteilt. Und ich bin immer so ein bisschen Freund davon, das am Ende so ein bisschen anwenderfreundlich darzustellen. Wenn du jetzt sozusagen sagst, hey, Ute, Uwe, wer auch immer zuhört, das wäre euer Lichtstarterpaket, womit ihr vielleicht einfach schon mal eine Verbesserung zu Hause bewirken könntet. Was wäre das für dich?
Da würde ich auf meine Website zum Buch hinweisen, die Kraft des Lichts.info.
Verlinken wir
Die
unten
habe ich
auch,
jetzt
also.
gerade kürzlich neu gemacht. Ein Freund von mir hat, als ich es ihm geschickt habe, erstmal gar nicht geantwortet, weil er sie grafisch so furchtbar fand, weil er es Computer angeguckt hat und dann war halt rechts und links viel weiß. Und ich habe halt darauf geachtet, dass es auch auf Smartphones rüberkommt und in erster Linie auf Smartphones rüberkommt. Da ist es dann, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Und da gibt's zum einen Vorträge, die ich feature. Also denn bei Vimeo zum Beispiel habe ich so viele Vorträge online, dass man da leicht mal den Überblick verliert. Auf der Website sind Vorträge, sind Texte, also Artikel, die ich im Laufe der Jahre veröffentlicht habe, aber auch eben eine Produktempfehlungsseite. Da verweise ich halt auf Amazon, also Produkte, die man bei Amazon bekommt, denn alles andere wäre schwierig. Manche Sachen kriegt man halt nur bei so einem großen Versandhändler. Der Elektriker um die Ecke oder der Baumarkt hat sowas meistens nicht. Und da habe ich halt Produkte verlinkt, also zum Beispiel LED Lampen, die ich selber getestet habe, die dann zum Beispiel flimmerfrei sind, die eine hohe Farbwiedergabe haben, die Warmton haben, also damit einen relativ niedrigen Blauanteil und so weiter. Also das wäre eigentlich das, worauf ich dann an der Stelle am liebsten
Super.
verweise, denn da ist eigentlich sehr viel zusammengefasst.
Klasse. Genau. Ich glaube, wenn du dann, wenn ich erinnere dich nochmal, aber wenn du mir diese Links nochmal schicken könntest, dann können wir die einfach unten verlinken, weil das ist, glaube ich, wirklich Gold, goldenes Wissen, was, glaube ich, jeder sehr schnell teilen kann oder auch natürlich nutzerfreundlich einfach anwenden kann. Ne? Genau. Naja, super. Hast du das Gefühl, dass wir irgendwas Wichtiges noch vergessen haben?
Nein.
Nee, sehr gut,
Wie du schon
wunderbar.
gesagt hast, wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen, aber ich glaube, man sollte berücksichtigen, dass die Dosis sola
Macht das
facit
Gift.
venenum, die Dosis macht das Gift oder auch die richtige Dosis macht das Vergnügen.
Sehr
Und
gut.
bis jetzt fand ich es sehr vergnüglich und unterhaltsam, habe mich über deine einfühlsamen Fragen und auch natürlich die Fragen, die durchaus zeigen, wie sehr du dich mit dem Thema schon beschäftigt hast, gefreut. Und ich würde auch, wenn die Response so ist, dass man das Gefühl hat, es fällt auf fruchtbaren Boden, bin ich auch gern für einen zweiten Teil bereit.
Wie macht man so? So wahrscheinlich nicht lange.
Genau, aber so kann man zum Beispiel machen. Das dauert dann immer ein bisschen.
Ah, wunderbar. Das ist ja vollkommen klasse. Alexander, hat geklappt. Der müsste auch gehen. Ne? Hey, gut. Genau. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die Zeit. Ich glaube, er hat mal eine Stunde angepeilt. Jetzt sind wir doch bei anderthalb gelandet. Aber ich glaube, du hast einfach so viel Wissen und so viele gute Impulse, finde ich, auch gesetzt, dass ich selber viel mitgenommen habe. Wir werden das auf möglichst vielen Kanälen auch teilen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht auch mal ein, zwei Blogartikel draus schreiben, weil ich glaube, das war einfach, also für mich, ich habe einfach noch viel dazu gelernt und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Und von daher danke ich dir nochmal, freue mich auf alles Weitere, was kommt und wünsche dir einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank, Johannes.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.